Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Ash Barty gegen Angelique Kerber und Arina Sabalenka gegen Karolina Pliskova. Das sind die beiden Halbfinals der Frauen, die wir am Donnerstag erleben werden. Alle vier Viertelfinals wurden heute gespielt. Dazu noch das 16. Achtelfinale aus dem Manic Monday zu Ende gespielt. Und da hat Hubert Hurkacz Daniil Medvedev überrascht. Und darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge hier in dieser Woche täglich zum Wimbledon-Turnier 2021. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert.
Hallo Philipp. Hallo Andreas.
Vier Halbfinalistinnen, drei davon waren oder sind die Nummer 1 der Weltrangliste, eine ist die Nummer 2 der Setzliste. Das ist ein Line-up, was wir lange nicht mehr bei den Frauen erlebt haben, dass wir quasi vier so routinierte Frauen da drin haben im Halbfinale und mit Arina Sabalenka mit 23 die Jüngste. Das war gar nicht so ein Chaos-Turnier am Ende.
Nee, und Sabalenka und Barty sind die Formspielerin des Jahres gewesen. Natürlich haben sie nicht die beiden Grand Slams bisher gewonnen, aber davon ab waren sie auf der Tour die besten Spielerinnen, gerade im Frühjahr. Also da kann sich, glaube ich, niemand so richtig beschweren. Der Tag heute war nicht der spannendste, das, glaube ich, können wir so sagen. Aber er hat garantiert, dass wir richtig gute Halbfinals bekommen sollten und auch ein gutes Finale. Also ich sehe hier jetzt keines der möglichen drei Matches mehr, das irgendwie ein Stinker werden sollte oder langweilig werden sollte. Denn die Qualität ist jetzt einfach konstant hoch und ich bin mir bei allen vielen sicher, dass sie gute Leistungen bringen können.
Das knappste Match war das zwischen Arina Sabalenka und Ons Jabeur. Darüber sprechen wir gleich. Aber als erstes sprechen wir über Angelique Kerber. Gegen Karolina Muchova hat sie gespielt. 6-2, 6-3 hieß es am Ende für Kerber. Und Muchova, die versucht hat, eine ganze Menge zu machen gegen Angelique Kerbers Aufschlag, gegen Angelique Kerbers Rückhand dann auch, aber konnte nie ein Rezept finden. Und ich hatte das Gefühl, Philipp, die Amerikaner oder Engländer sprechen immer vom Overhitting. Also wenn man den Ball zu satt trifft, beziehungsweise zu viel mit dem Ball dann auch machen möchte und der dann immer einen halben Meter ins Aus geht. Das war heute eine ganze Menge Overhitting von Karolina Muchova.
Ja, der ist nicht viel gelungen. Das können wir, glaube ich, so sagen. Und ich hatte sie gestern noch als eine gute Grand-Slam-Performerin beschrieben und das ist sie normalerweise auch, aber das war schwach. Und da kam einiges zusammen. Du hast schon angesprochen, wie sie immer wieder in die Rückhand von Kerber gegangen ist und das Gefühl war da, sie verbrennt sich eigentlich jedes Mal die Finger, weil der Ball fast immer flach und hart zurückkam und immer wieder kamen dann Fehler von Muchova. Und zeitgleich ist sie nicht häufig genug ans Netz gegangen. Klar, es war überhaupt nicht einfach gegen Kerber, aber es war bei mir zumindest nicht das Gefühl da, dass sie da jetzt wirklich willens war, wirklich totales Risiko zu gehen. Und dann ein großes Problem für Muchova waren heute die Returns, gerade auch gegen die zweiten Aufschläge von Kerber, da ist ihr nicht viel gelungen. Und so konnte Kerber einen sehr routinierten Sieg nach Hause tragen, ohne jetzt wirklich aus dem ersten Gang gehen zu müssen. Das war ja so, wie wir es schon häufiger von ihr auf dem Rasen gesehen haben. Ich hätte mir mehr von Muchova erwartet. Kerber kann das total egal sein, denn wie gesagt, routinierte Leistung und damit erreicht, was sie wahrscheinlich erreichen wollte, nämlich die Chance zu bekommen, gegen die weltbeste Spielerin auf dem Center Court, um das Wimbledon-Finale zu spielen.
Sie musste gar nicht so viel machen, hatte ich heute das Gefühl. Muchova hat die ganze Zeit dann auch selber dafür gesorgt, dass Kerber die Punkte dann auch macht und hat sehr häufig dann, wie gesagt, einen halben Meter zu weit geschlagen, die ihre Rückhand beziehungsweise dann auch Angriffsschläge mit der Vorhand, hat die Linien nicht getroffen. Und Kerber zum Beispiel über den schlechten Aufschlag oder über ihren schwächeren Aufschlag redet man ja häufiger, hat 68% ihrer Punkte nach dem ersten Aufschlag gemacht und 54% nach dem zweiten Aufschlag. Und 54% nach dem zweiten Aufschlag zu gewinnen, ist einfach keine schlechte Quote. Da, glaube ich, können wir nicht in irgendeiner Weise dran rummäkeln. Muchova wollte, glaube ich, zu viel dann auch zu viel mit dem Aufschlag machen und zu viel dann vielleicht auch mit den glatten Schlägen von Angelique Kerber machen. Ja, und hat ständig dann die Fehler gemacht. Wir müssen da, glaube ich, gar nicht zu viel überanalysieren. Kerber musste, glaube ich, gar nicht viel mehr machen heute.
Ich hatte den Kommentar geschaut mit unter anderem Martina Navratilova.
Habe ich auch, genau.
Ich habe noch überlegt, wer sonst dabei war, was war Navratilova. Und ich hätte so nach 3 Minuten gesagt, also Muchova schlägt immer in die Rückhand von Kerber hinein. Das kann nicht gut gehen. Und das hat sie dann einfach noch weitere, weiß ich, wie lange das Match dauerte, 60 Minuten gemacht. Und irgendwie, manchmal zahlt sich ja Sturheit im Leben aus. Hier hat sie sich nicht ausgezahlt. Und eben, das ist dann natürlich auch die perfekte Art von Match für Kerber, die dann sitzen kann oder da sitzen kann und warten kann, was die Gegnerin macht. Und die Gegnerin nimmt sich halt selber aus dem Turnier. Und das, perfekter kann es eigentlich gar nicht für Kerber laufen. Und sie hat alle Kräfte geschont und die kann sie dann in der nächsten Runde gebrauchen.
Ich fand den Kommentar von Martina Navratilova auch sehr, sehr erhellend heute. Sie hat dann zwischendurch mal erklärt, wie Angelique Kerber es schafft, wenn sie angegriffen wird auf der Rückhand, wie sie aus dieser Defensive wieder in die Offensive kommt. Und sie sagte dann, sie kann Winkel erzeugen dadurch, dass sie die rechte Hand dann auch unterstützend für die linke Hand bei der beidhändigen Rückhand nutzt, um dann einen größeren Winkel bzw. einen spitzeren Winkel dann reinzubekommen. Und das hat Kerber 2-3 Mal hervorragend gemacht. Und da war Martina Navratilova sehr beeindruckt dann auch von.
Ja, genau. Das waren, ich glaube, sie hatte das dann nochmal explizit herausgestrichen, müsste vielleicht zum zweiten Satz gewesen sein, wo Kerber einen Crossangriff, also sie stand auf der Grundlinie, ich sag mal ungefähr 2,5 Schritte entfernt von der rechten Linie und hat einen sehr schönen Crossball flach reingespielt und hat da eben wirklich geholfen, diesen Winkel mit der rechten Hand reinzubekommen und den hat Muchova ihr dann in den Schläger gespielt und sie hat den dann quasi gerade aus die Linie entlang gedrückt. Sie hatte noch einen kleinen Schritt nach rechts gemacht und da hat, fand ich auch, Navratilova sehr gut erklärt, wie der Einsatz der rechten Hand dort gelaufen ist. Und das sind natürlich dann Feinheiten, für die auch jemand zuständig ist, der das Tennis auf so hohem Niveau gespielt hat. Ich meine, ich habe auch lange Tennis gespielt, aber sowas hätte ich jetzt auch nicht erkannt, wie genau Kerber das gemacht hat. Und du hast recht, das hat sie wunderbar erklärt und hat sich aber zeitgleich immer in den Kopf gepackt, dass Muchova nicht endlich häufiger ans Netz gekommen ist, auch wenn sie sich dort verbrennen kann. Ja, und dann geht sie immerhin mit Flammen unter, statt nur mit einem kleinen Teelicht.
Was man von einer Spielerin lernen kann, die schon den einen oder anderen Grand Slam dann auch gewonnen hat, ne? Wie Martina Navratilova.
Ja, ich meine, Navratilova ist so ein bisschen eine der Vergessenen, gehört aber natürlich trotzdem irgendwie zu den Top 5 Damenspielerinnen der letzten 50 Jahre oder so. Was die alles alleine an Doppeln und Mixed abgeräumt hat, plus natürlich 18 Grand Slam-Titel im Einzel. Also ja, es wird vergessen bei dem Kampf, den wir jetzt quasi gesehen haben zwischen Kort, Serena Williams und Steffi Graf Kampf in Anführungszeichen in den letzten Jahren.
Eins würde ich noch ganz gerne ansprechen wollen und Eigenlob stinkt, aber wir haben immer wieder darauf hingewiesen, während der Sandplatzsaison, während Kerber dann auch relativ schwache Ergebnisse hatte und nie so richtig klar kam auf dem Sand, bis auf das eine Turnier in Rom, wo sie dann ja auch unter anderem von der Aufgabe von Simona Halep profitiert hatte. Wir haben immer gesagt, ja, der Rasen kommt noch und wir müssen abwarten und wenn die Rasensaison dann auch schwach verläuft, ja, dann können wir uns Gedanken machen. Und die Rasensaison ist für Angelique Kerber mit dem Berlin-Turnier, wo sie knapp gegen Azarenka verloren hatte, mit Bad Homburg, wo sie ein fantastisches Match ja unter anderem gegen Petra Kvitova hatte und jetzt Wimbledon im Halbfinale. Die Rasensaison ist ganz okay gelaufen bislang für sie.
Ja, manchmal wiederholt sich Geschichte eben doch und das ist ja bei Kerber der Fall. Das war ja 2016 schon so, wo sie nach ihrem ersten Grand Slam-Titel ein bisschen in Stocken geraten ist, dann als es auf dem Sand auch nicht so gut lief. Aber das kennen wir eben von ihr, gerade auf dem Outdoor-Sand. Und dann ist sie aber ins Wimbledon-Finale gekommen und so hat sich fast jedes Mal wiederholt. Ja, sie hatte in den letzten Jahren auch mal frühe Niederlagen in Wimbledon dabei, aber über die letzten 10 Jahre ist sie eine der Top 5 Wimbledon-Spielerinnen. Und das hat sie natürlich gemeinsam mit anderen, die das auch noch im höheren Tennisalter schaffen. Und es gibt einfach bestimmte Fähigkeiten, die sich in Wimbledon immer und immer wieder auszahlen. Dazu gehört die Beinarbeit, dazu gehört die Fähigkeit, diese flachen Schläge nehmen zu können. Dazu gehört eben auch eine gewisse Konstanz. Ich glaube, was bei Kerber wirklich unterschätzt wird, ja, der Aufschlag gehört nicht zur Weltspitze, aber ihre Fähigkeit, Returns immer und immer wieder reinzubekommen und damit die Gegnerin überhaupt zu zwingen, Ballwechsel einzugehen, was ja auch nicht allen auf dem Rasen gelingt, Gegner oder Gegnerin dazu zu zwingen. Das sind halt einfach Faktoren, die immer wieder dazu führen, dass Kerber, die sicherlich auch eine Selbstbewusstseinsspielerin ist, die das dann hier auch immer wieder aktivieren kann, einfach Jahr um Jahr zu den Favoritinnen um den Wimbledon-Titel gehört und hier jetzt auch eine solide Chance natürlich hat, das Turnier zu gewinnen.
Sie trifft jetzt auf Ash Barty. Das Head-to-Head steht 3-2. In manchen, bei manchen Twitter-Accounts seht ihr 2-2, da ist das Hopman-Cup-Match dann nicht drin, weil dann auch nur die WTA-Matches gelten. 3-2 steht es gegen Ash Barty. 5-mal haben die beiden sich auf Hartplatz gegenüber gestanden und so ein richtig, richtig enges Match hat es nur beim ersten Mal in Brisbane gegeben. Die beiden haben sich 5-mal in Asien gegenübergestanden, beziehungsweise 3-mal in Australien und 2-mal in Asien. Bei der WTA Elite Trophy 2017, in Wuhan 2018 und dann Sydney, Brisbane und beim Hopman Cup. Das ist nicht so schlecht. Eigentlich immer nur unter den Augen, beziehungsweise auf dem Home Tour von Ash Barty. Die hat heute gegen Ayla Tomljanovic mit 6-1 und 6-3 gewonnen. Und was hervorragend und herausragend war die Vorhand von Ash Barty. Ich glaube, 16 oder 17 Winner hat sie am Ende geschlagen und hat Ayla Tomljanovic überhaupt keine Chance gelassen, die immer wieder ja dann auch so ein bisschen auf ihrer Rückhand festgenagelt worden ist und da nicht so richtig rauskam, hatte ich das Gefühl.
Ja, und übrigens noch ganz kurz als Ergänzung zu dem Head-to-Head. All diese Matches waren auf schnellen Courts. Ja. Wuhan unter Umständen der schnellste Court auf der Tour. Sydney ist super schnell. Die Elite Trophy waren in den letzten Jahren schnell. Brisbane gehört zu den schnelleren Courts. Also kein Wunder, dass sie sich dann hier auch in Wimbledon treffen. Und das war heute, fand ich, richtig überzeugend von Ash Barty. War eine ganz kurze Konzentrationslücke im zweiten Satz dabei, als sie Tomljanovic noch ein bisschen ins Match hineingelassen hat. Aber darüber hinaus war das richtig gut. Tomljanovic hat, glaube ich generell, also wir haben das Match heute zum allerersten Mal gesehen, hat aber glaube ich generell nicht die Waffen, um Barty wirklich in Bedrängnis zu bringen. Sie hat gute, solide, tiefe Schläge, aber das war jetzt nichts, wo Barty irgendwie groß ins Schwitzen geraten ist. Das hat Barty entweder mit ihrem Slice quasi neutralisieren können oder aber sie hat die Angriffsbälle auf der Vorhand bekommen, die sie wollte. Und dazu kam dann ein wirklich großer Unterschied beim ersten Aufschlag. Der hat wie immer nicht gepasst bei Ash Barty im ersten Satz von der Quote her, aber vom Ergebnis schon. Und zwischendrin hat die BBC eine Statistik eingeblendet. Wir kriegen ja leider nicht den Zugang wie bei anderen Turnieren zu diesen Statistiken. Man hat die Statistik eingeblendet. Da hatte Barty Mitte des zweiten Satzes 93% der Returns ins Feld bekommen, Tomljanovic 58%. Und das ist so frappierend, dass ein Match eigentlich nur in eine Richtung laufen kann. Und so war es dann heute auch. Barty war um mindestens eine Klasse besser. Vielleicht hat er mit reingespielt, dass Tomljanovic gestern später spielen musste. Aber sind wir ehrlich, zwischen den beiden ist doch ein relativ großer Unterschied, gerade auf dem Rasen. Und da hat sich die bessere Spielerin durchgesetzt in einer letztlich wirklich souveränen Leistung.
Also ich konnte da jetzt auch keinen Konditionsverlust oder Müdigkeit bei Ayla Tomljanovic feststellen. Ich glaube, sie hat relativ schnell, hat sie für sich dann auch festgestellt, gegen Ash Barty ist hier nicht so richtig viel Kraut gewachsen. Was ich halt bei Barty beeindruckend finde, ist, wie sie mit ihrem Rückhand-Slice solche Punkte vorbereiten kann und dann mit einer wirklich sicheren Vorhand und mit einer gewinnbringenden Vorhand die Punkte zu machen. Und das macht sie dann ja wirklich herausragend gut, wenn sie gut drauf ist. Und sie hat sich hier, und das müssen wir ja auch sagen, von Match zu Match gesteigert. Am Anfang waren die Zweifel noch ein bisschen größer gegen Carla Suarez Navarro. Aber seitdem gegen Anna Blinkova, Katerina Siniakova, Barbora Krejcikova und jetzt Ayla Tomljanovic, das sind ja keine dahergelaufenen Spielerinnen, die in irgendeiner Weise zufällig in diese Runden gekommen sind, sondern die auch auf Rasen ihre Klasse schon unter Beweis gestellt haben. Barbora Krejcikova nicht auf Rasen, aber die hat vor ein paar Wochen gerade erst ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Sie hat sich von Runde zu Runde meiner Meinung nach gesteigert und das ist vielleicht sogar ein nicht so gutes Zeichen für Angelique Kerber.
Ein Spiegelbild des Jahres. Ich meine, sie war ja in Australien ganz gut reingekommen, hat dann aber dieses, ja, man kann schon was sagen, Aussetzer-Match gegen Muchova dort gehabt, wo sie einen ziemlich kleinen Vorsprung einfach hergegeben hat, ist dann auf die Tour quasi im Nahen Osten zurückgekommen und hat ab da dann immer mehr an Dominanz aufgebaut, bis sie das Pech mit der Verletzung in Rom und dann wieder vor den French Open hatte, wo sie ja dann nicht antreten konnte. Aber man hat wirklich wieder so ein bisschen das Gefühl, der Zug läuft an. Und ich glaube, eine Frage wird wirklich ziemlich entscheidend am Donnerstag. Wenn Barty auch hier 93% der Aufschläge von Kerber reinbekommt und Kerber das nicht mit einer ähnlichen Zahl kontern kann, dann wird es unglaublich schwer für Kerber. Ich halte die Ballwechsel, die wir sehen werden, jetzt im Vorhinein erstmal für relativ ausgeglichen. Beide werden Mittel haben, um der Gegnerin zuzusetzen, aber wenn da eine große Diskrepanz herrscht bei den Returns, die ins Feld zurückkommen, dann wird es Barty wahrscheinlich für sich entscheiden und da hat sie ehrlicherweise schon einen Vorteil, was den Aufschlag angeht. Also muss Kerber vielleicht hoffen, dass die Quote mal wieder nicht kommt und das ist häufiger bei Barty so, selber viele erste Aufschläge reinbekommen und dann, wie gesagt, in den Grund- oder in den Grundlinienball wechseln, sollte sie eine 50-50-Chance haben, das Match für sich zu entscheiden.
Angelique Kerber gegen Ash Barty also am Donnerstag. Das andere Halbfinale bestreiten Karolina Pliskova und Arina Sabalenka. Und Karolina Pliskova ist sie die überraschendste Spielerin hier im Halbfinale, weil die hatte ein ähnlich schwaches Jahr bislang wie Angelique Kerber und die war nicht wirklich mit Selbstvertrauen nach Wimbledon gereist. Und dann schlägt sie Tamara Sidancek in der ersten Runde relativ sicher. Es war ein knappes Spiel, aber sie hat schon sicher ihren Aufschlag durchgebracht etc. Dann gegen Donna Vekic klar, gegen Teresa Martinschowa klar, gegen Ludmila Samsonova klar und jetzt heute gegen Viktoria Golubic 6-2, 6-2. Es steht so ein bisschen im Moment hier auf dem Rasen von Wimbledon die Karolina Pliskova, die auch mal die Nummer 1 der Weltrangliste war auf dem Platz. Das war voller Selbstvertrauen. Ihr Aufschlag, der kommt bombensicher im Moment und sie lässt ihrer Gegnerin kaum eine Chance. Bei Viktoria Golubics Aufschlag hat Karolina Pliskova die Grundlinie nicht verlassen, hatte sehr viel Vertrauen in ihre Grundschläge, hat sich gut bewegt für ihre Größe. Das ist ja auch dann immer noch mal ein Thema. Und das war insgesamt eine fantastische All-Around-Leistung von Karolina Pliskova heute.
Ja, irgendwie im vielleicht 5. oder 6. Spiel müsste es gewesen sein. Da hat sie irgendwann auch noch so einen Golubic-Ball erlaufen, an den sie vielleicht normalerweise nicht rankommen würde, hat ihn irgendwie noch reingesetzt. Und danach war, glaube ich, schon klar, was hier heute passieren würde. Und wenn ihr das gelingt, dann ist Golubic weitestgehend chancenlos. Und sie hat sich den Aufschlag von Golubic vorgenommen, sind immer wieder wirklich tiefe, harte Returns zurückgekommen. Beim eigenen Aufschlag war sie überhaupt nicht in Gefahr und der Rest ist irgendwie in ihrer Hitting-Zone gelandet und Pliskova hätte es vielleicht sogar noch ein bisschen klarer gewinnen können. Aber auch so war das schon eine sehr straighte, gute Leistung, die einer ehemaligen Nummer 1 absolut würdig war und das war schon beeindruckend, ziemliche Ansage ans Feld.
Fand ich nämlich auch. Und es gab ein oder zwei enge Aufschlagspiele, in denen Golubic wirklich gekämpft hat wie eine Löwin, damit sie ihren Aufschlag halten kann. Und da konnte man auch zwischendurch wieder das Durchblitzen sehen, warum Golubic hier ins Viertelfinale gekommen ist. Es ist ja auch nicht so, dass Golubic in irgendeiner Weise aus Zufall hier reingekommen ist. Aber Karolina Pliskova hat sich dann ja auch die einhändige Rückhand von Golubic so vorgenommen, man hat die quasi komplett wirkungslos dastehen lassen. Und das war wirklich, wirklich eine beeindruckende Leistung. Und du hast es gesagt, es ist eine Ansage ans Feld. Alle vier Spielerinnen können eigentlich sagen, sie haben eine Ansage ans Feld getan, weil das war bislang beeindruckend, was alle vier Spielerinnen gebracht haben. Aber Karolina Pliskova, sie ist die überraschendste Halbfinalistin hier, oder?
Ja, keine Frage.
Ja, also das war eine wirklich bemerkenswerte Leistung. Ein Wort zu Viktoria Golubic. Die ist jetzt wieder unter den Top 50, beziehungsweise nicht wieder, sondern zum ersten Mal in ihrer Karriere unter den Top 50 mit 28. Sie hatte vor ein paar Jahren mal in Staaten ein Turnier gewonnen, ein WTA-Turnier, was es nur ganz, ganz selten gab dort, beziehungsweise nur ein, zwei Ausgaben. Und da hatte man gedacht, vielleicht könnte sie dann auch so ein bisschen in die Bresche springen, die Timea Baczynski vielleicht hinterlassen hat im Schweizer Tennis, aber das konnte sie bislang nicht so richtig. Vielleicht ist das ja auch nochmal ein später Angriff auf die, ich sage jetzt mal Top 30 oder so für Golubic. Weil eine einhändige Rückhand, die kann man immer gebrauchen im Welttennis.
Ja, und sie hat jetzt das, was wir schon häufiger gesehen haben, mit Spielerinnen von so einem Kaliber, so viele Punkte aus einem Turnier wie Wimbledon mitnehmen. Das tragen sie jetzt ein Jahr mit. Es wird ihr erlauben, in viele größere Turniere reinzukommen. Sie hat ja Anfang des Jahres auch schon bei zwei 250er-Turnieren das Finale erreicht. Also sagen wir mal, sie hat jetzt freies Schießen bis Ende des Jahres. Kann sie das nutzen? Sie hat jetzt vielleicht ein bisschen Pech, dass die schnellen Courts in Asien nicht stattfinden werden. Zumindest nicht in der gewohnten Form. Das wäre noch was für sie gewesen, aber eigentlich auf den US-Hardcourts sollte es auch ganz gut für sie laufen. Und ja, jetzt ist die Idee wahrscheinlich quasi die Punkte, die sich hier erspielt hat, nochmal quasi zu verdoppeln, damit, falls sie im nächsten Jahr hier in der ersten Runde rausgeht, es nicht schlecht läuft. Und genau mit so einem Ansatz schaffen es dann Spieler und Spielerinnen, sich auf einmal oben zu etablieren. Und wenn man einmal in den Top 50 drin ist, dann ist es auch gar nicht mehr, oder sagen wir mal, in Top 50 drin ist und das nicht nur von ein oder zwei Resultaten abhängt, dann können sich solche Spieler und Spielerinnen auch länger halten. Und von den Ansätzen ist natürlich alles da, dass sie sich da ein paar Jahre hält. Nur eben, wenn alles von ein, zwei großen Resultaten abhängt, dann kann es eben auch schief gehen, wenn sie jetzt, sagen wir, in den nächsten Jahren in der ersten Runde auf Barty, Kerber oder Serena Williams trifft.
Karolina Pliskova steht also im Halbfinale und sie trifft auf Arina Sabalenka. Und wenn wir über beeindruckende Leistungen sprechen, müssen wir natürlich über Arina Sabalenka sprechen. Die hat heute gegen Ons Jabeur mit 6-4 und 6-3 gewonnen. Und wir kennen diesen Contrast of Styles. Arina Sabalenka, die auf alles draufhaut, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Und Ons Jabeur, die versucht mit Variabilität, mit Winkeln, mit Slices, mit Spin etc. Ihre Gegnerin auszumanövrieren. Heute hat die Power gesiegt. 6-4, 6-3 heißt es am Ende für Arina Sabalenka, die nicht viel Aufhebens um Ballwechsel heute machen wollte, hatte ich das Gefühl. Spätestens mit dem zweiten Schlag muss entweder der Winner vorbereitet werden oder der Winner abgeschlossen werden. Das war, glaube ich, die Taktik heute von Sabalenka und sie ist verdammt gut aufgegangen heute.
Ja, bloß nicht einlassen auf die Spielchen, die Jabeur natürlich drauf hat.
Ja.
Und Jabeur hat sich ja irgendwie so bis Ende des ersten Satzes gerettet, bis zum 4-5, hat es noch keinen Break gegeben. Dann hat Sabalenka nochmal 5 km/h irgendwie in die Schläge reingesteckt, hat sich, glaube ich, 3 Satzbälle erspielt. Die ersten beiden sind wirklich nicht ideal für sie gelaufen, den dritten hat sie dann genutzt. Und im zweiten Satz war es ja dann auch so, Jabeur sofort 0-40 hatte, hat Sabalenka nochmal diesen Modus angestellt und danach war das Match dann eigentlich entschieden. Und es war einfach so, dass Jabeur ja keine Chance gegen den Druck hatte. Sie konnte nicht viel ausrichten gegen den Aufschlag von Sabalenka. Aber, und das war das größere Problem für sie, Sabalenka hat ihr so viele dieser gerade zweiten Aufschläge flach vor die Füße gespielt. Das heißt, sie konnte dann auch nicht so eine richtig eine Eröffnung setzen, wo sie dann sich klassischen Punkt vorbereitet. Und da hat Sabalenka sie quasi ihres Spielstils und ihrer Waffen beraubt und hat das sehr souverän und beeindruckend gemacht. Ich meine, es ist Sabalenka, die wir schon häufiger außerhalb von Grand Slams gesehen haben. Und hier hat sie es dann auch mal zur Perfektion in einem Grand Slam-Viertelfinale gezeigt.
Das mit dieser Fehlerarmut dann ja auch zu leben, beziehungsweise leben zu können. Und dass man sagt, okay, ich kann mich gerade hier auf diese Winner verlassen und ich kann mich darauf verlassen, dass meine Winnerschläge dann innerhalb des Platzes bleiben. Ich meine, das ist ein Hochrisikospiel und es gibt immer mal wieder Spiele und Matches, wo sie Homeruns schlägt und wo sie die Linien nicht trifft. Heute hat sie die Linien getroffen und hat sich, du hast es gesagt, nicht auf diese Spielchen von Ons Jabeur eingelassen, die einfach das Spiel auf ihr Level holen kann und dann ihre Gegnerin in Ballwechsel verheddern kann und dass sie die Möglichkeit hat, dann auch mit ihrer Variabilität dann auch Spielerinnen dann aus ihrer Komfortzone rauszuholen, dass sie das geschafft hat, das weit von sich zu lassen, das fand ich stark heute und das macht Sabalenka aus und wenn sie das konstanter bringen kann, dann wird sie diese Hürde, Achtelfinale oder jetzt auch Viertelfinale, Grand Slam, dann wird das keine Hürde mehr für sie sein.
Nee, ich meine, sie ist in diesem Jahr eine der Top 5 Spielerinnen auf der Tour. Die Setzung hier kommt natürlich zustande, weil ein paar Spielerinnen vor ihr rausgezogen sind, aber sie ist Top 5 in diesem Jahr auf der Tour und wenn es ein Jahresendfinale gibt, dann wird sie sich diesmal dafür auch qualifizieren.
Arina Sabalenka also gegen Karolina Pliskova. Dein Tipp fürs Finale?
Schon Barty gegen Sabalenka, muss ich sagen. Halt alles für möglich. Glaube auch, dass beide Matches ziemlich eng werden im Halbfinale. Aber das wäre jetzt mal so mein Bauchtipp ohne Recherche oder Nachdenken, wäre Barty gegen Sabalenka.
Mein Tipp wäre es auch, wobei ich Sabalenka für eine größere Favoritin halte gegen Pliskova als Barty gegen Angelique Kerber. Weil da würde ich jetzt sagen 55-45. Bei Sabalenka, Pliskova vielleicht 65-35.
Ja, hört sich vernünftig an.
Vielen Dank. Also, das ist das Halbfinale, was wir haben bei den Frauen. Am Donnerstag wird es das geben. Und dann müssen wir heute noch über das Match zwischen Hubert Hurkacz und Daniil Medvedev sprechen. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass die Ansetzung, als auf heute zu verlegen, nicht ganz so glücklich war, unserer Meinung nach. Nach dem Match von Federer gegen gestern... Nach dem Match von Federer
gegen Sonego
wären noch 2 Stunden Zeit gewesen, um das Match von Hubert Hurkacz und Daniil Medvedev zu beenden. Heute regnete es Cats and Dogs in London und zwar eigentlich immer den ganzen Tag. Zwischendurch gab es mal ein paar trockene Minuten, aber es ist sehr frustrierend im Moment außerhalb der beiden großen Courts. Heute haben Hubert Hurkacz und Daniil Medvedev ihr Spiel abgeschlossen. Und Hubert Hurkacz erwischte einen Traumstart und diesen Traumstart konnte er transportieren. Es ging bei 4-3 im vierten Satz los für Hurkacz Und der konnte dann gleich sofort das Break holen, 6-3 den vierten Satz gewinnen und im dritten, fünften Satz auch wieder sofort ein Break holen und am Ende mit 2-6, 7-6, 3-6, 6-3 und 6-3 gewinnen. Und steht im Viertelfinale gegen Roger Federer. Und er hat ein Traumjahr, er steht unter den Top 10 im Race. Aber dass er das heute gewonnen hat und das noch zu sich gezogen hat, auf seine Seite gezogen hat, das ist schon eine dicke Überraschung.
Ja, war ehrlicherweise keine gute Leistung von Medvedev, aber umso beeindruckender von Hurkacz, der ihm, sagst, konsequent das Netz angegriffen hat. Ich glaube, am Ende waren es fast 80 Netzangriffe über die 5 Sätze, davon gefühlt irgendwie die Hälfte heute. Er hat Medvedev nicht viel Zeit gegeben, seine Ballwechsel aufzubauen, wie er es gerne mag. Und ja, er serviert ja schon über das ganze Turnier richtig gut. War eine beeindruckende Leistung von ihm. Er war auch so ein bisschen in ein Loch gefallen nach Miami. Ja, ist nicht der beste Sandplatzspieler, aber das hätte man schon mehr von ihm erwarten können. Und dann kommt er hier nach Wimbledon und spielt das arg souverän runter. Und wird morgen wahrscheinlich auch eine relativ gute Chance gegen Federer haben. Heißt natürlich nicht, dass er ihn besiegt, aber mit dem Spiel, was er heute gezeigt hat, ja, muss hier nicht Schluss sein.
Keiner der 8 Viertelfinalisten hat häufiger das Netz angegriffen als Hubert Hurkacz. Und er hat das die Möglichkeit. Er hat die Möglichkeit, mit einem Rückhandslice seinen Netzangriff vorzubereiten. Und er ist kompetent am Netz. Er spielt ja auch sehr, sehr häufig Doppel, um das dann auch so ein bisschen dann noch zu unterstützen. Und er hat Medvedev heute, ja, das war so ein Überraschungsangriff von ihm, hatte ich das Gefühl.
Ja, der hatte sich eine Taktik zurechtgelegt und hat sich wahrscheinlich gedacht, gut, wenn ich hier in 10 Minuten raus bin, bin ich halt in 10 Minuten raus. Und wenn nicht, kann das klappen. Und das Match hat ja, was waren es, 35 Minuten gedauert, ja, oder so. Ja. Schon fast ein bisschen kurios, wie das verlaufen ist. Und Medvedev hinterher aber auch ganz klar gesagt, war nichts. Also war gut von Hurkacz, aber nicht gut von mir. Also hat er jetzt auch nicht irgendwie große Entschuldigungen gefunden. Haben übrigens beide auch gesagt, dass sie es jetzt nicht so schlimm fanden, dass das Match verschoben worden ist. Trotzdem im Nachhinein immer noch alles ziemlich unglücklich gestern verlaufen. Und ja, ziemliche Überraschung, dass Hurkacz das geschafft hat. Aber ich glaube, es könnte durchaus ein unterhaltsames Viertelfinale oder zur Unterhaltung des Viertelfinals beitragen.
Aber was ich lustig fand, war gestern Roger Federer in der Pressekonferenz, der gesagt hat, ja, die beiden sind jung, die werden sich schon regenerieren. Und hat dann vielleicht nochmal einen Cocktail geschlürft auf seinem Sofa im Zimmer. Und hat sich gedacht, lass die beiden mal noch ein bisschen spielen heute.
Ich glaube, Hurkacz hat ja auch sowas gesagt wie, nee, war schon gut, besser statt trainieren, einfach noch ein bisschen einspielen, ein paar Bälle schlagen und so. Also der scheint wirklich wild entschlossen gewesen zu sein. Das wird Federer heute wahrscheinlich nicht gewesen sein.
Ich habe jetzt gerade noch mal eine lustige Statistik gelesen. Karolina Pliskova hat eine Bilanz von 20-12 in diesem Jahr. Ein Drittel ihrer Niederlagen ist gegen Jessica Pegula gewesen. Das ist auch eine sehr schöne Statistik, die ich hier gerade noch gesehen habe. Also, morgen werden wir das Viertelfinale der Männer erleben. Novak Djokovic gegen Marton Fucsovics, Karen Khachanov gegen Denis Shapovalov, Matteo Berrettini gegen Felix Auger-Aliassime und Roger Federer gegen Hubert Hurkacz. Auf dem Center Court werden morgen erst Novak Djokovic spielen gegen Marton Fucsovics und dann werden wir danach Roger Federer gegen Hubert Hurkacz sehen, ab 14.30 Uhr. Die auf dem Court 1 erst um 14 Uhr Karen Khachanov gegen Denis Shapovalov und Matteo Berrettini gegen Felix Auger-Aliassime danach. Das waren ja relativ zwangsläufige Ansetzungen, ne?
Also keiner von Djokovic oder Federer wäre auf den Einser geschoben worden, dass Berrettini gegen Auger-Aliassime auch das Match mit mehr Appeal ist, also das zweite Match, was dann eben besser im Fernsehen oder zur besseren Zeit im Fernsehen läuft, ist auch keine Überraschung. Ich glaube, das hätten wir fast alle so voraussagen können, wie das gesetzt worden wäre oder dann jetzt auch gesetzt worden ist.
Wir würden gerne auch noch ein bisschen über das Doppel sprechen und plaudern, aber heute hat es nicht viel Doppel gegeben. Eine lustige Nachricht ist noch, dass Kevin Krawitz zusammen mit Květa Peschke Mixed spielt und die beiden schon im Viertelfinale sind. In der ersten Runde hatten sie ein Freilos, weil es nur ein 48er-Feld ist. In der zweiten und dritten Runde hatten sie Walkovers stehen, kampflos im Viertelfinale und Kevin Krawitz denkt sich auch, ach komm, wir können auch so weitermachen.
Ja, machen Sie mal, vielleicht sei in der Woche dreifacher Grand Slam-Sieger.
Das ist noch nicht auszuschließen. Wir werden aber in den nächsten Tagen dann auch uns noch um die Doppel kümmern, beziehungsweise das Mixed. Das war es schon wieder für heute. Heute gibt es einen frühen Feierabend, eine frühe Sendung hier und dann auch einen frühen Podcast. Morgen werden wir uns dann deutlich später höchstwahrscheinlich nach den 4 Viertelfinals der Männer treffen. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und dann können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf
meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.